alle, für die von euch, die jetzt nicht genau wissen, ob die nächsten Sonntag Weihnachtsmänner oder Osterhasen verstecken sollen, wir sind noch in der Passionszeit. Wir sind eine Woche vor Ostern und ihr werdet euch gefragt haben, macht hoch die Tür, die Tor macht weit am Palmsonntag? Dieses Lied ist ein Adventslied. Im Advent 2015 habe ich darüber drei Predigten gehalten und auch am Heiligabend. Also die ganze Adventszeit war unter diesem Motto, macht hoch die Tür. Eine Textbasis für dieses Lied ist Psalm 24, darüber habe ich gepredigt. Aber macht hoch die Tür ist auch ein Passionslied. Auch der Palmsonntag kommt in diesem Lied vor, denn die zweite Textbasis für dieses Lied ist nicht Psalm 24, sondern, helft mir bitte, wo ist die Brücke zum Palmsonntag für dieses Lied? Die Zweiglein der Gottseligkeit kommen da mal vor, ja, dass ihr wisst, Palmsonntag, wo Jesus nach Jerusalem hineingeht und die Leute die Palmzweige vor ihm ausstreuen, hinwerfen und Hosanna rufen. Ja, da gibt es aber noch eine größere, noch eine stärkere Brücke. Gleich in der zweiten Strophe, ich mache jetzt mal die PowerPoint an, genau. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Worauf spielt das an? Das ist die Bibelstelle aus Sacharja 9, Vers 9, die Menschen da im Kopf hatten am Palmsonntag. Die Bibelstelle geht so, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, auf einem Jungen der Eselin. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Das ist die Brücke zu Palmsonntag, das ist die Brücke zu Sacharja 9, das ist die Brücke zu Matthäus 21, wo diese Szene des Palmsonntags beschrieben wird, wie sie Jesus erlebt hat, als er auf diesem Esel nach Jerusalem reitet und die Menschen ihm diese Palmzweige vor die Füße werfen. Wir sind also doch richtig im Kalender. Ihr habt euch nicht getäuscht, ihr seid nicht im falschen Film. Aber wisst ihr, ich kenne dieses Lied jetzt schon seit, vielleicht so 45 Jahren. Und ein Wort hat mich daran immer gestört. Ein Wort finde ich da irgendwie ein bisschen komisch. Es gibt noch mehr Worte, die da vielleicht ein bisschen irritierend sind, das mit dem Gefährt. Ich habe jetzt nicht an das Gefährt oder den Gefährten gedacht, sondern ich habe an dieses Wort gerecht gedacht. Das passt für mich nicht. Diese Gerechtigkeit, das hat doch da nichts zu suchen. Und genau das, diese Gerechtigkeit, diese Anspielung oder dieser Hinweis auf die Gerechtigkeit Gottes war auch der Stolperstein für Martin Luther in seinem Verständnis des Evangeliums. Ihr wisst das vielleicht, dass das für ihn der Punkt war, wo er sich jahrelang aufgerieben hat. Ich werde gleich ein Zitat vorlesen. Und die entscheidende Stelle, an der sein reformatorischer Durchbruch sozusagen geschehen ist, ist Römer 1, Vers 17. Das ist ja unsere Predigtserie, in der wir gerade drin sind. Das Evangelium, Martin Luther und wir sind dabei, das Evangelium nach Römer 1 zu entdecken. Wir hatten letzte Woche Römer 1, Vers 16. Das Evangelium ist Gottes rettende Kraft. Römer 1, Vers 17 heißt es nun, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Und Luther ging es genauso wie mir, oder mir ging es genauso wie Luther, dass dieses Wort gerecht irgendwie nicht zu passen scheint zum Evangelium. Und ich lese euch mal vor, was Luther im Rückblick über diese Zeit, wo er sich gequält hat mit diesem Bibelvers, was Luther da geschrieben hat. Er schreibt, Von einem wunderbaren Eifer war ich gewiss ergriffen gewesen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Luther entdeckt also im Kloster, als er schon Theologieprofessor ist, entdeckt er die Bibel. Und er ist von Eifer erfasst, sagt er, ich will das Evangelium, ich will wissen, was Paulus im Römer schreibt. Aber es hatte bis dahin im Wege gestanden, nicht die Kälte meines Herzens, sondern das einzige Wort in 1. Kapitel 1, Vers 17, die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium geoffenbart. Denn ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, welches ich nach der üblichen Gewohnheit aller Doktoren gelehrt worden war, philosophisch von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit zu verstehen, durch die Gott gerecht ist und Sünder wie Ungerechte straft. Ich aber fühlte mich, obwohl ich als Mönch untadelig lebte, vor Gott als Sünder und unruhig in meinem Gewissen und konnte nicht hoffen, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Ich liebte den gerechten Gott, der die Sünder straft, nicht, sondern ich hasste ihn. Ich war unmutig gegen Gott. Wenn nicht mit heimlicher Lästerung, so doch mit gewaltigem Murren, indem ich sprach, als ob es nicht genug ist, dass die Elenden durch die Ursünde ewig verdammten Sünder von vielfältigem Unheil bedrückt sind durch das Gesetz des Dekalogs, also 10 Gebote. Muss Gott durch das Evangelium Leid auf Leid fügen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? So raste ich in meinem verirrten Gewissen, pochte aber trotzdem ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, indem ich vor Durst brannte, zu wissen, was der heilige Paulus wollte. Ihr merkt, wie intensiv Luther sich abgearbeitet hat an diesem Gottesbild. Wie er gemerkt hat, wenn Gott gerecht ist, ja, was ist dann mit mir? Ich bin doch ein Sünder. Wie kann ich den gerechten Gott lieben, der mich ja nur, wenn er gerecht ist, in die Hölle verdammen muss? Wir merken, dass Luther hier, und er deutet es ja auch an in diesem Text, dass Luther sich hier abarbeitet an einem Gerechtigkeitsverständnis, das die westliche Zivilisation und die westliche Kirche über 1500 Jahre lang geprägt hat. Nämlich, ich nenne das jetzt mal so etwas salopp, das lateinische Gerechtigkeitsverständnis. Ich weiß nicht, ob ihr es genau lesen könnt. So ein bisschen kann man es vielleicht sehen. Weiß jemand, wo ich das fotografiert habe? Da steht jedem das Seine. Weiß jemand, wo ich das fotografiert habe? Das ist das Tor zum KZ Buchenwald. Und zwar von innen fotografiert. Das ist das Tor vom KZ Buchenwald. Von innen fotografiert. Was für ein Zynismus. Was für eine perverse Grausamkeit, den Gefangenen des KZs zu suggerieren, ja, jeder kriegt einfach das Seine. Jeder kriegt das, was er verdient hat. Aber das ist das lateinische Gerechtigkeitsverständnis. Suum quique, jedem das Seine. Jeder kriegt das, was ihm zugemessen ist, was er verdient hat. Jeder das, was er verdient hat. Die Gerechtigkeit wird in vielen, vielen künstlerischen Darstellungen so ausgeprägt dargestellt. Justitia, die Gerechtigkeit. Manchmal so mit offenen Augen, manchmal auch so, wie sie hier dargestellt wird, mit der Augenbinde und in der einen Hand die Waage und in der anderen Hand das Schwert. Das ist das lateinische Verständnis von Gerechtigkeit. Die Augenbinde, die war nicht von Anfang an da. Man weiß nicht genau, wann die dazugekommen ist. Die Person nicht ansehen. Ohne Ansehen der Person. Möglichst objektiv, möglichst ohne irgendwie zu wissen, wen man da vor sich hat. Und dann in der einen Hand die Waage. So eine Balkenwaage ist ja sehr, sehr filigran. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal bedient habt. Da kann man ja ganz winzige Unterschiede kann man da sehen. Zehntel, Hundertstel Gramm kann man da merken, wenn da eine Ungleichheit ist. Und auf die einen Seite von der Balkenwaage kommen natürlich unsere Werke, kommt das, was wir getan haben, unsere Taten. Und auf der anderen Seite das, was wir dafür verdienen, das wird dann sorgfältig abgemessen. Genau ausgewogen, machst du dies, kriegst du jenes, suum quique. Das, was du verdient hast, das wird sorgfältig bemessen und dann natürlich in die andere Hand, in die rechte Hand, die stärkere Hand, das Schwert, die Strafgewalt. Um das, was man dort dann auch zugemessen hat, meistens ist es ja Strafe, um die Strafe dann tatsächlich auch durchzusetzen. Wenn dann 3 Jahre Gefängnis oder Tod durch Strang oder keine Ahnung, was dann zugemessen wird, was dann jedem zugebilligt wird, was auch immer, um das tatsächlich durchzusetzen, braucht man das Schwert. Das ist das Gerechtigkeitsverständnis, das Luther geprägt hat. Das ist übrigens auch ein Gerechtigkeitsverständnis, das durchaus auch heute noch eine gewisse Berechtigung und Relevanz hat. Aber Luther wusste, wenn Gott in diesem Sinne gerecht ist, wenn ich das kriege, was ich verdient habe, dann kann ich nur die Hölle kriegen. Und dann kann jeder Mensch nur in der Hölle landen. Und deshalb sagt er, und ich hasste diesen Gott. Wie kann das das Evangelium sein, dass Gott gerecht ist? Das macht mich fertig. Das macht mich krank. Luther hat sich jahrelang bis in tiefe Depressionen hinein abgemüht an diesem Verständnis. Er macht dann eine Entdeckung. Ich lese euch das nachher vor. Ich will ein bisschen von einer anderen Schiene kommen, zur gleichen Entdeckung, aber ich will so ein bisschen über das Alte Testament gehen mit euch. Ich will mit euch gemeinsam entdecken, was das biblische Gerechtigkeitsverständnis ist. Denn das biblische Verständnis von Gerechtigkeit ist ein völlig anderes. Und auf diese Entdeckungsreise mache ich mich jetzt mit euch. Und dazu muss ich euch noch kurz so ein bisschen etwas erklären über hebräische Poesie. Und zwar möchte ich euch ein Stilmittel erklären, das vor allem in den Psalmen verwendet wird. Das nennt man Parallelismus. Das müsst ihr jetzt verstehen. Parallelismus. Da geht es darum, dass in den Psalmen vor allem, aber auch in anderen Gattungen durchaus im Alten Testament, dass ein Stilmittel verwendet wird, das funktioniert so. Ich drücke ein und denselben Sachverhalt durch zwei ähnliche Formulierungen aus. Oder auch durch drei. Es gibt verschiedene Formen von Parallelismus, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Also, ich drücke ein und denselben Sachverhalt aus durch zwei Aussagen, die sich relativ ähnlich sind, die ähnlich strukturiert sind. Psalm 1, Vers 1. Der Beginn gleich der Psalmen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also hier ein dreigliedriger Parallelismus. Jedes Mal ist im Prinzip die gleiche Personengruppe gemeint. Jedes Mal ist damit gemeint, herzlichen Glückwunsch dem, der nicht mit den Sündern sich abgibt, der nicht mit den Spöttern unterwegs ist. Das sind nicht unterschiedliche Personengruppen. Das meint im Prinzip jedes Mal die gleiche Personengruppe. Und dann umgekehrt, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Auch da geht es jetzt nicht darum nachzudenken, was ist jetzt der Unterschied zwischen Lust haben am Gesetz des Herrn und über das Gesetz des Herrn Tag und Nacht nachzusinnen, sondern die eine Aussage stützt und erklärt die andere. Ja? Lust haben am Gesetz des Herrn bedeutet, Tag und Nacht über das Gesetz nachzusinnen. Und umgekehrt, wer Tag und Nacht über das Gesetz des Herrn nachsinnt, der hat seine Lust daran, der hat seine Freude daran. Die erklären sich wechselseitig, diese Aussagen. Anderes Beispiel aus Psalm 100. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Also jetzt nicht so gemeint, dass man gut aufpassen muss am Tor. Wenn ich am Tor bin, muss ich danken. Und wenn ich dann in die Vorhöfe komme, dann muss ich loben. Sondern das ist dasselbe. Ja? Kommt zu Gott mit Lobpreis. Tretet ein mit Danken und Loben. Eine Aussage stützt die andere. Oder dann eben unten drunter, auch im selben Psalm, wieder ein dreigliedriger Parallelismus. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Warum erkläre ich euch das? Ich möchte mit euch auf Entdeckungsreise gehen, was Gerechtigkeit bedeutet. Und um das zu verstehen, schauen wir jetzt mal ganz intensiv in die Psalmen. Ich konzentriere mich vor allem auf die Psalmen. Ich könnte das auch an den Propheten, am Propheten Jesaja zum Beispiel demonstrieren. Aber ich mache es vor allem an den Psalmen. Und dazu ist es wichtig, diesen Parallelismus zu verstehen. Und ihr werdet jetzt merken, wenn wir verschiedene Bibelstellen anschauen, merkt ihr, wie dadurch das Wort Gerechtigkeit, Gerechtigkeit Gottes, anfängt zu leuchten. Erste Bibelstelle, da ist noch gar kein Parallelismus, aber schon mal ein Augenöffner. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Da scheint die Gerechtigkeit etwas Rettendes zu sein, etwas Hilfreiches, etwas, das Menschen nicht zu Schanden werden lässt, sondern das sie aufbaut, das ihnen hilft, etwas Gutes. Psalm 31, Vers 2. Zweite Bibelstelle, und das ist jetzt ein typischer Parallelismus, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Wir merken, Gerechtigkeit und Güte werden hier miteinander parallelisiert. Deutlicher wird es noch in dieser Bibelstelle. Psalm 36, Vers 11. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Ja, jetzt versteht ihr diesen Parallelismus ganz eindeutig. Die eine Aussage stützt und erklärt die andere. Die erklären sich wechselseitig. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Gerechtigkeit, so spüren wir hier, ist gar nichts Angstmachendes. Das scheint etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Hilfreiches. Ja, das scheint die Güte Gottes zu sein. Ich könnte jetzt noch, es gibt bestimmt 30, 40 Bibelstellen in den Psalmen, noch mehr. Insgesamt im Alten Testament kommt das über 500 Mal vor, dieses Wort, dieser Wortstamm gerecht, Gerechtigkeit. Noch eine Bibelstelle aus Psalm 71. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus. Neige deine Ohren zu mir und hilf mir. Auch hier ist wieder dieser hilfreiche Aspekt, dieses rettende, dieses zu Hilfe kommende Element der Gerechtigkeit stark im Vordergrund. Und jetzt habe ich noch eine Bibelstelle zum Schluss. Das könnte man geradezu als Hohelied der Gerechtigkeit Gottes im Alten Testament bezeichnen. Das ist im Psalm, ich habe noch eine übersehen, dann lesen wir die auch noch, entschuldigt bitte. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Wohltaten. Gerechtigkeit, in einem Atemzug, in einem Parallelismus. So, jetzt müsste aber Psalm 85 kommen, genau. Ich lese es mal nochmal vor. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Dreimal, hier gelb gezeichnet, dreimal steht hier Gerechtigkeit. Und ich hoffe, ihr könnt das, was rot ist, auch ein bisschen lesen. Das sind die anderen Begriffe, mit denen Gerechtigkeit hier parallelisiert wird. Hilfe, Güte, Treue, Friede, Treue, Gutes, Frucht. Ja, also das ist so massiv, so deutlich, wie hier in diesen Bibelstellen, gerade auch in Psalm 85, Gerechtigkeit mit Güte, mit Treue, mit Frieden, andere Bibelstellen mit Barmherzigkeit parallelisiert wird. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Ist das diese Justitia mit der Augenbinde, mit der Waage und mit dem Schwert? Die Gerechtigkeit Gottes ist Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güte, Gottes Liebe, und zwar in einer ganz bestimmten Ausprägung. Der Gerechtigkeit, dazu bräuchten wir jetzt noch mehr Bibelstellen, aber das sage ich euch jetzt einfach so, der Gerechtigkeit geht es vor allem darum, Menschen zu integrieren, wo Beziehungen zerbrochen sind. Ich wiederhole das nochmal. Der Gerechtigkeit, der biblischen Gerechtigkeit, geht es vor allem darum, Menschen zu integrieren in die Gemeinschaft, wo Beziehungen zerbrochen sind. Die Gerechtigkeit Gottes ist derjenige Aspekt, diejenige Facette der Liebe und Güte Gottes, der ganz besonders daran liegt, Menschen zu integrieren, sie wieder hereinzuholen, sie einzuholen, einzuschließen, dort, wo Beziehungen zerbrochen sind. Die Gerechtigkeit Gottes stellt Beziehung wieder her. Die Gerechtigkeit Gottes hält Menschen die Treue, um ihnen wieder hereinzuhelfen in die Beziehung. Vor der Gerechtigkeit, vor der biblischen Gerechtigkeit, musst du dich nicht fürchten. Das ist nichts Angstmachendes. Das ist etwas Wohltuendes. Die Gerechtigkeit Gottes trifft nur auf ein Problem. Oder andersrum ausgedrückt, für die Gerechtigkeit Gottes gibt es nur ein Problem. Selbstgerechtigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes müssen Sünder und Versager und Arme und Elende und zerbrochene Menschen nicht fürchten. Die Gerechtigkeit Gottes hilft den Elenden, hilft den Zerbrochenen, hilft denen, die versagt haben. Die Gerechtigkeit Gottes kommt nur an eine Grenze. Das ist die Selbstgerechtigkeit. Das ist dort, wo Menschen sagen, brauche ich nicht. Will ich nicht. Habe ich nicht nötig. Das ist die einzige Grenze für die Gerechtigkeit Gottes. Deshalb hat ja Jesus auch mal gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Ich bin gekommen, die Kranken zu heilen. Ich bin ja für die gekommen, die mich brauchen. Die Selbstgerechten, die brauchen mich nicht. Das ist aber die einzige Grenze für die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes hilft, richtet auf, ist gute Nachricht für diejenigen, die zerbrochen sind, die gescheitert sind, die verloren sind. Und jetzt verstehen wir, dass Paulus hier in Römer 1, Vers 17 sagen kann, das ist nochmal Sacharja, jetzt macht das Sinn, ja? Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Das macht jetzt Sinn. Und jetzt können wir verstehen, warum Paulus das Evangelium zuspitzen kann in Römer 1, Vers 17 und sagen, das Evangelium ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Im Tod des Gekreuzigten. Indem, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, kommt Gottes helfende, zurechtbringende Gerechtigkeit an ihr Ziel. Indem Jesus für die Menschen stirbt und für sie aufersteht, greift Gott zu den Menschen und bietet ihnen Integration an, Heilung von zerbrochenen Beziehungen. Gott will, dass die Menschen wieder hereinkommen in die Beziehung, dass der Bund, der zerbrochen ist, geheilt wird. Ja, dass Menschen, die verloren sind, die ohne Gott leben, Gemeinschaft mit ihm haben können. Das Kreuz, das Evangelium, die Botschaft von dem, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ist die Zuspitzung der Gerechtigkeit Gottes. Gerade durch das Kreuz, durch die Auferstehung, demonstriert Gott seine Gerechtigkeit, seinen Retterwillen, sein unbedingtes Streben danach, Menschen zu helfen, Verlorene zu retten, Scheiternde wieder zu integrieren und sich der Elenden zu erbarmen. Nirgends sonst wird diese Gerechtigkeit Gottes so massiv deutlich wie im Kreuz und in der Auferstehung. Deshalb ist das Evangelium nach Paulus, nach Römer 1. Er hat noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber versteht ihr, das ist so wichtig, dass Paulus das am Anfang seines Römerbriefes so deutlich macht. Wir haben jetzt 3 Predigten über das Evangelium nach Römer 1 hier gehört. Das ist so wichtig. Warum? Weil gleich in Vers 18, Römer 1, Vers 18, da machen wir dann im Herbst weiter, legt Paulus los mit einer Abrechnung. Er redet vom Zorn Gottes, er redet von den Sündern und zählt alle möglichen Perversionen und Arten von Sünden auf. Da schlackern dir die Ohren. Aber das hat alles ein Vorzeichen. Das Vorzeichen ist die rettende Güte Gottes. Wenn du dieses Vorzeichen aus Römer 1 nicht hast, dann wird das falsch, dann wird das schief. Wir reden von der Sünde und von der Verlorenheit der Menschen unter dem Vorzeichen, dass Gott bereits alles getan hat, sie zu retten. Die Kirche, die Gemeinde hat kein Interesse, kein Selbstzweck darin, über die Sünde der Menschen, über unsere Sünde zu sprechen. Wir reden, Paulus, ihr werdet das merken, redet in Römer 1 und 2 von der Sünde nur deshalb, weil er davor dieses dicke Vorzeichen macht. Vom Evangelium her kommend müssen wir auch über die Verlorenheit der Menschen sprechen. Vom Evangelium, vom Kreuz und von der Auferstehung her kommend müssen wir auch erkennen, dass wir verloren sind. Ja, natürlich. Aber es geht nicht darum, Menschen zu Sündern zu machen, Menschen schlecht zu machen, sondern es geht darum, das Evangelium weiterzugeben. Und nur von dort her reden wir auch von der Sünde. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich finde, eine sehr adäquate Aufnahme dieses Prinzips finden wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Das einzige Mal, wo im Glaubensbekenntnis von der Sünde die Rede ist, ist unter dem Aspekt der Vergebung. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vergebung der Sünden. Das ist das, was wir weiter zu sagen haben. Das ist das Evangelium. Von der Sünde reden wir als das, was Gott beseitigt hat. Als das, was Gott erledigt hat am Kreuz. Deshalb reden wir auch von der Sünde. Und deshalb natürlich müssen wir auch uns konfrontieren lassen. Und deshalb findet Paulus auch natürlich deutliche Worte über die Sünde und über die Verlorenheit der Menschen. Aber lasst uns dieses Vorzeichen niemals vergessen. Lasst uns niemals in Römer 2 einsteigen, wenn wir mit den Menschen sprechen und Römer 1 ausklammern. Ich lese euch jetzt vor, was Martin Luther über seinen reformatorischen Durchbruch schreibt. Wie gesagt, er kommt ein bisschen von einer anderen Schiene, aber zum gleichen Ergebnis. Er schreibt: Da erbarmte sich Gott meiner. Unablässig sann ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte achtete, nämlich die Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da begann ich die Gerechtigkeit als diejenige zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt. Das ist etwas, das kriegst du geschenkt. Hier meinte ich geradezu, ich sei wiedergeboren. Die Türen hätten sich geöffnet und ich sei in das Paradies selbst eingetreten. Gleich darauf zeigte mir die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Wunderbar. Er sagt, Wenn du das entdeckt hast, wenn du entdeckt hast, wer Jesus ist, wenn du entdeckt hast, wie Gott dich beschenkt, dann liest du die Bibel anders. Dann fängst du an, anders durch die Welt zu gehen. Das dreht sich alles um. Du verstehst dein Leben, die Welt, alles komplett neu. Gott gibt dir nicht das, was du verdient hast. Gott gibt dir nicht das, was du verdient hast. Gott schenkt dir seine Güte. Gott schenkt dir seine Barmherzigkeit. Gott begnadigt dich. Gott bietet dir das an, was du dir nicht erarbeiten kannst. Das ist das Evangelium. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Wir werden gleich ein Lied singen miteinander, wo es um Liebe geht. Und ich hoffe, dass wir jetzt verstanden haben, dass Gerechtigkeit und Liebe keine Gegensätze sind in Gott. Ich höre das immer wieder im Gespräch, habe das oft in vielen, vielen Diskussionen gehört, auch in mancher Literatur wird es so verbraten. Ja, Gott ist nicht nur Liebe, sondern er ist auch gerecht. Gott ist nicht nur Liebe, sondern auch gerecht. Das ist ein völlig unbiblisches Verständnis. Es geht nicht darum, dass in Gott zwei unterschiedliche Kräfte miteinander streiten. Auf der einen Seite Liebe und auf der anderen Seite Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und zwar derjenigen Liebe, die den Menschen hereinholt in die Gemeinschaft, der ihn integriert, die ihn integriert. Gottes Gerechtigkeit ist ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Und Gottes Liebe und Gerechtigkeit hat nur eine Grenze. Nicht deine Sünde, nicht deine Verlorenheit, nicht das, was du versagt hast, sondern Selbstgerechtigkeit. Nur dort kommt Gottes Gerechtigkeit an ihre Grenzen. Und deshalb möchte ich uns einladen, wenn wir jetzt dieses Lied singen. Liebe, Liebe sucht immer eine Antwort. Liebe ist geradezu darauf angelegt, dass wir ihr antworten. Und die Gelegenheit haben wir jetzt in diesem Lied, Gott zu antworten auf seine Liebe, auf seine Gerechtigkeit. Unsere Selbstgerechtigkeit abzugeben, loszulassen und uns zu öffnen für Gottes Liebe, zu öffnen für dieses Evangelium, uns dem Gekreuzigten und Auferstandenen zu öffnen. Lasst uns aufstehen und antworten.